Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insa, moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar die gute Annika. Guten Morgen.
Hallo.
Hallo. Annika, du warst noch nie zu Gast. Ich freue mich, dass du hier bist. Sag doch mal ein paar Takte zu dir.
Ja, danke für die Einladung. Ich arbeite als freie Autorin im Videospielbereich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr und durfte auch für PlayCentury Scarlet Nexus in der Vorschau schon mal vorstellen und jetzt neulich auch den Test machen und freue mich sehr, da heute mit dir drüber zu quatschen.
Boah, direkt auf den Punkt. Ich brauche gar nichts mehr sagen. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Scarlet Nexus ist unser Thema. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist. Vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Du bist ja jetzt quasi mit einer Preview und einer Review dann die super Spezialexpertin für dieses Thema. Genau die, die ich gesucht habe, um diesen totalen Geheimtipp, kann man eigentlich schon fast sagen, zu besprechen. Wir haben jetzt im Vorfeld gar nicht so viel darüber gesagt, wie wir das Spiel finden, aber ich habe so ein Gefühl, dass du es, glaube ich, auch ganz gut findest.
Doch, auf jeden Fall. Also es hat schon seine Schwächen, muss man dazu sagen, aber ich war insgesamt sehr positiv überrascht. Also ich bin generell großer JRPG-Fan und das hat gerade auch von der Optik, das ist ja so richtig schön klassisch Anime, eigentlich alle Wünsche erfüllt.
Das stimmt allerdings. Und ich glaube, dass so von außen tut man dem Spiel auch irgendwie relativ schnell Unrecht. Und es sind ja so Faktoren drin, die wo du vermuten könntest, okay, das wird vielleicht nicht so gut. Das erste ist so, es ist von Namco Bandai. Und Namco macht schon teilweise echt gute Spiele. Also ich fand,
Code Vein.
Genau, Code Vein fand ich dieses Anime Dark Souls. Das, oder auch natürlich Dark Souls selber. Das sind schon geile Sachen. Aber die haben auch gleichzeitig diese Lizenzdinger im Programm, ne? Diese, ich weiß nicht.
My Hero Wants Justice war, glaube ich, auch von denen. Diese Anime-Prügelspiele auch gerne.
Genau, diese ganzen Shonen-Jump-Dinger, die mir jetzt auch da gerade so vom Namen partout nicht einfallen wollen. Seven Deadly Sins, glaube ich. Wie heißt das mit den Piraten? One Piece, ne?
Ja.
Oh Gott, ist das peinlich.
Gerade
noch gerettet. Natürlich One Piece, die unendliche Serie mit Ruffy und so. Und also die ganzen Lizenzsachen kommen quasi von denen. Sword Art Online fällt mir gerade noch ein. Und die sind von der Qualität mäßig, um es freundlich auszudrücken. Also die erreichen dann immer so ein Minimum, wo man sagen kann, okay, das ist für Fans, das ist cool, aber es ist dann einfach so eine große Masse an Anime-Spielen, wo man natürlich als außenstehende Person den Eindruck gewinnen konnte, dass eigentlich quasi alles aus dem Portfolio so ähnlich irgendwie ist. Und da tut man Scarlet Nexus wirklich unrecht, was Scarlet Nexus ist. Eine ganze Spur geiler.
Das macht wirklich vieles sehr gut, im Gegensatz zu dem gerade so okay, was manche andere haben.
Genau. Vielleicht können wir einleitend sagen, es kommt ja von einem Typ, der God Eater heißt das, ne? Gemacht hat. Hast du God Eater gespielt?
Nee, leider noch nicht.
Ja, aber quasi Monster Hunter für Anime, Freunde.
Ja. Ich glaube, das trifft ganz gut.
Wenn Monster Hunter noch nicht Anime genug ist, dann muss man God Eater spielen. Da geht noch was. Und das ist ja quasi, wenn ich mich nicht irre, wirklich eine Originalproduktion, oder? Also das basiert ja auf gar nichts.
Nee, es gibt zwar jetzt auch ein Anime dazu, aber ich glaube, der ist im Zuge des Spiels entstanden und nicht als ist keine Vorlage.
Genau. Ich glaube, den kann man sich gerade auf Crunchyroll oder Wakanim oder so angucken.
Müsste Wakanim sein.
Ja. Leute, die uns zuhören und in diesen Anime-Podcast jetzt reingestolpert sind und sich fragen, what ist Wakanim? Wakanim ist so ein Netflix-Äquivalent für Anime. Also da bekommt man quasi alles quasi in Echtzeit teilweise auch. Also das, wenn es jetzt gerade in Japan ausgestrahlt wird, dann findet man die aktuellen Folgen auch meistens in diesen Apps. Crunchyroll ist dann quasi das Äquivalent dazu. Ich glaube, da gibt es irgendwie noch Anime on Demand und so weiter. Die funktionieren alle sehr ähnlich. Und die machen im Prinzip Anime-Programme und da gibt es jetzt gerade halt diese Serie zu sehen. Aber das, ich glaube, das ist Begleitmaterial zum Spiel, ne?
Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen darin integriert. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber die haben sich da auch eine Möglichkeit ausgedacht, wie sie den Anime da so ein bisschen reinflechten können.
Ja, okay, dann könnte man eigentlich das Ding parallel gucken und kriegt dann noch neue Perspektiven irgendwie da mit rein. Annika, aber was ist denn Scarlet Nexus überhaupt? Wie würdest du es beschreiben?
Scarlet Nexus ist vor allem abgedreht. Ich glaube, das trifft schon mal ganz gut.
Ja, das stimmt.
Also es geht ja darum, dass es spielt in so einer, ich glaube, Bandai nennt das Brainpunk-Welt, ein bisschen futuristisch, ein bisschen cyberpunkig. Und die wird halt bedroht von den sogenannten Anderen. Das sind solche, ja, Alien-Monster mit sehr kreativem Design. Also es gibt zum Beispiel einen Blumenstrauß mit Beinen oder einen riesigen Widder mit so einer Schraubschnauze, total abgefahren. Und da haben die Menschen die Anderen Abwehrstreitkraft gegründet, um eben sich gegen diese Monster durchzusetzen. Und die haben alle total coole Fähigkeiten. Jeder hat sowas Special-mäßiges wie, ich glaube, die beiden Hauptfiguren, die haben halt Psychokinese. Dann gibt es noch Elektrizität, Teleportation. Und damit versuchen die halt, die Bedrohung abzuwenden.
Genau. Lass uns mal, bevor wir zum Spiel kommen, das Wort Brainpunk, ich liebe es. Same. Und ich hatte das in einem früheren Cast, ich weiß gar nicht, zu welchem Thema das war, da haben wir aber auch drüber gesprochen, dass das Punk, das kann man quasi zu jedem Wort irgendwie dazu packen, und das drückt eigentlich im Grunde genommen aus, dass man eine Sache besonders stark übertreibt und auch nicht unbedingt auf wissenschaftliche Gesetze Rücksicht nimmt, sondern sagt, was wäre, wenn man eigentlich diese Sache in irgendeiner Form übertreiben könnte. Und daher kommt das Steampunk, wo man die Steam, also die Dampftechnik halt übertreibt. Und dann gibt's halt noch andere, Cyberpunk gibt's da natürlich ganz berühmt, wo man die ganzen Augmentierungen und die Verbindung zu Computern natürlich dann so ein bisschen auf die Spitze treibt. Und Brainpunk, wie würdest du das beschreiben?
Also der Name ist wirklich Programm, weil ich glaube, ich habe das Wort Gehirn noch nie so häufig gehört wie in diesem Spiel. Ja. Es gibt die Gehirnkarten, die Gehirnpunkte, Gehirnantrieb, Gehirnwelt. Und es wundert mich eigentlich auch nicht, dass die anderen so hinter diesem Gehirn her sind in dieser Welt, wenn man das so hört.
Ja. Alles dreht sich um Gehirne.
Total.
Aber es ist kein Zombie-Spiel, sondern es geht um die Gehirnkapazität eigentlich, ne?
Genau. Ja, was das Gehirn Positives kann.
Genau. Du hast ja gerade schon ein paar Sachen genannt, so Telekinese, also Sachen durch die Luft bewegen per Gedankenkraft und sich dann kommen so, also wir bewegen uns jetzt hier in einem sehr, sehr abgedrehten Territorium, aber man kann sich unsichtbar machen per Gedankenkraft und teleportieren per Gedankenkraft, man kann sich stärker machen per Gedankenkraft, man kann Gedanken anderer Leute lesen. Was kann man sonst noch mit Gehirn machen? Denken kann man, glaube ich, auch.
Manche.
Ja, aber in diese Richtung geht's. Das ist Brainpunk. Also, das ist im Prinzip diese ganzen, also, wenn ihr so, es gibt ja, das ist ja durchaus eine Idee, die in Anime jetzt nicht so fremd ist. Das gab's ja auch schon in den Klassiker Akira zum Beispiel. Da gab's ja auch so leichte Sachen. Ich habe tatsächlich der Hauptcharakter irgendwelche Drogen reingepfiffen und sieht dann Sachen und kann dann Sachen mit seinem Gehirn machen. Und das ist ja eigentlich durchaus ähnlich. Also, ich musste an vielen Stellen auch tatsächlich an Akira so ein bisschen denken.
Da muss ich mich jetzt outen, dass ich das gar nicht kenne.
Ah, okay. Ohne dich zu spoilern, also Akira ist auch nicht komplett Brainpunk, aber es gibt so eine Szene, wo ein Charakter unter Drogen einfach steht und man so ein bisschen, ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, ob das so ist, aber man dann so das Gefühl bekommt, dass seine Gehirnfähigkeiten, dass seine Gehirnkapazität einfach größer wird.
Okay.
Aber vielleicht ist das modernere Äquivalent dazu der Film Lucy.
Auch da muss ich passen.
Ah, okay.
Zielsichere Beispiele.
Es gibt sicher viele Beispiele. Lucy, also das nimmt diese quatschige Theorie, die auch widerlegt worden ist von Wissenschaftlern, aber die sagt, man hat ja irgendwann mal gesagt, wir benutzen nur so und so viel Prozent von unserem Gehirn, so 20 oder 10%, ganz wenig. Und Lucy, auch sie nimmt versehentlich Drogen oder bekommt eine Droge ab, die ihr Gehirnkapazität erweitert. Und dann steigert sich der Film irgendwann so in unmögliche Dinge rein. Und sie fängt dann an, relativ früh Sachen zu sehen, die andere Menschen nicht sehen können. Sie kann dann zum Beispiel Funkübertragung, also vom Mobiltelefon in der Luft lesen und kann irgendwie auch Sachen super klug vorausplanen irgendwann. Und sie verliert aber auch immer mehr so ein bisschen, und da wollte ich jetzt dahin, immer mehr an Emotionen. Also Lucy wird immer emotionsloser und immer kälter. Je schlauer sie wird, je abgefahrener sie wird. Und genau das passiert halt bei Scarlet Nexus aber nicht, weil das ist ja immer noch ein Anime-Spiel.
Ja, das ist dann auch ein bisschen freundlicher. Obwohl emotionslos erinnert mich doch schon ziemlich an die Kasane, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Wir spielen jetzt zwei Hauptcharaktere. Wer sind die denn?
Genau, da haben wir einmal Kasane. Das ist, es sind beides Rekruten, die in diese AAS wollen, in Anführungszeichen, ich glaube, die wurden eingezogen dafür, und die Kasane und ihre große Schwester Naomi, ihre Adoptivschwester, ist quasi die eine Seite der Geschichte, und die andere ist Yuito, das ist der Sohn von, ich weiß gerade nicht mehr wo genau, irgendeinem hohen Tier aus der Stadt, und ich glaube, sein Bruder hatte auch bei der anderen Abwehrstreitkraft irgendwie eine Führungsposition. Und da können wir uns halt am Anfang entscheiden, mit wem wir die Geschichte starten wollen.
Genau. Und das ist, und man bekommt da tatsächlich storymäßig zwei völlig, teils völlig unterschiedliche Sachen zu sehen. Das ist nicht kosmetisch. Man spielt jetzt nicht bloß irgendwie eine männliche oder eine weibliche Figur. Es ist, ey, das hat mich mega überrascht. Die Kampagne ist doch gar nicht mal so kurz. Also ich glaube, ein Durchlauf für eine Kampagne so rund um roundabout 20 Stunden oder so. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen länger, würde ich jetzt so schätzen.
Hab nicht geguckt. Ich habe 25 Stunden gebraucht, glaube ich. Ja. Ich habe mit Juito die erste Runde gespielt. Und das fand ich auch von Anfang an richtig stark, weil man halt auch sehr schnell gemerkt hat, dass es eben nicht nur, wie es bei anderen Spielen manchmal so ist, du kannst dir aussuchen, welchen Skin dein Charakter quasi trägt, ja, sondern dass du wirklich einen ganz anderen Inhalt bekommst und dementsprechend es sich danach vielleicht auch nochmal lohnt, nochmal die andere Seite kennenzulernen.
Ja, absolut. Also ich habe genau wie du auch erstmal Juito gespielt. Und ehrlich gesagt, weil Juito, da stand irgendwas mit Schwerkampf und ja, ich so, okay. Ich würde am Anfang erstmal was Einfaches nehmen, damit man sich gut identifizieren kann. Das war mehr halt dieser Schwerkampf. Nach etlichen Spielen mit Schwerkampf fühlt man sich da sicherer. Und Kasane hat irgendwie mehr Psi-Fähigkeiten, also etwas andere
Gehirn. Die wirft so ein Messer mit ein bisschen Abstand, aber ja, die finde ich schwieriger zu treffen. Also da war Juito schon ein bisschen dankbarer, auch gerade für den Anfang.
Juito ist mehr so der Nahkampftyp, ne? Könnte man fast sagen.
Genau.
Kasane ist mehr so auf Fernkampf und das ist aber auch oft so, dass ich dann bei Spielen oft dann meistens erstmal den Nahkämpfer wähle, weil sich die Fernkämpfer ja schon meistens etwas defensiver spielen und das nicht so einsteigerfreundlich ist. Aber da war ich mega überrascht, weil du hast ja richtig Wissenslücken, wenn du die andere, ja, Kampagne nicht kennst und das finde ich total geil, dass man da sitzt und manchmal denkt, hä?
Wieso ist das jetzt so? Und wenn man die andere Seite gespielt hätte, würde man sich wahrscheinlich genau das Gegenteil fragen. Warum benimmt der sich jetzt so?
Und das ist teilweise richtig überraschend. Also es ist wirklich so, da greifen dich plötzlich Leute an, wo du denkst, warum? Ich dachte, wir sind Freunde.
Wieso tust du mir das an?
Und was ist passiert? Was habe ich gemacht? Und was auch nicht hilft, ist, dass das Juito halt eben halt auch einfach manchmal so harte Gedächtnis-Dropouts hat, ne?
Ja. Das hilft natürlich nicht gerade, weil man sich dann schon manchmal fragt, so, weißt du das jetzt wirklich nicht oder hast du was vergessen?
Oder ist was passiert, ne? Weil wenn wir von Gehirnpunk oder Brainpunk reden, heißt es natürlich auch, dass man Brains hacken kann. Und das ist auch durchaus ein Thema in der Story, ohne da jetzt so viel zu verraten. Aber ich fand diese ganze Story auch mit diesen Gedächtnislücken und mit diesen, dass du teilweise einfach extrem verwirrt bist, weil bestimmte Ereignisse einfach nicht in deiner Gegenwart stattgefunden haben. Ich fand das super geil. Also ich wollte bis zum Schluss wissen, wie die Geschichte weitergeht.
Total. Und halt auch, dass man so ein bisschen gezeigt bekommt, dass die krassen Kräfte, die sie alle haben, auch nicht völlig spurlos an ihnen vorbeigehen. Mhm. Dass das halt auch Konsequenzen auf das eigene Gehirn hat, wenn man das zu sehr strapazieren kann.
Genau. Das ist, ich finde das psychologisch teilweise ganz schön beängstigend. Fandst du es auch? So ein bisschen creepy an vielen Stellen auch?
Ja, schon. Dass man irgendwie sich auch einfach Gedanken drüber zu machen, ist das, also natürlich nichts, was jetzt wirklich passieren könnte, aber wie sich das auch so wohl lebt. Und zum Beispiel, die können ja auch per Gehirn, sage ich mal, miteinander sprechen. Die eine hat ja so eine Fähigkeit aus dem Team, die das kann. Wo ich das auch total gruselig finde, dass einfach jemand mich in meinem eigenen Kopf ansprechen kann.
Ja, ja. Es gibt ja im Menü auch diesen Punkt Gehirnprotokoll oder sowas. Und das ist im Grunde genommen ein Chatprogramm, also WhatsApp für Gehirne.
Also, voll praktisch, wenn dein Handy-Akku leer ist, kannst du trotzdem noch die Nachrichten verschicken.
Ja, ja, das ist super abgefahren. Also, die haben alle so ein, es spielt halt so, es hat halt alles so Science-Fiction-Elemente und da gibt es halt so ein Device, das sich irgendwie mit ihrem Kopf auch verbindet. Und sie können dann quasi mit Gehirnwellen chatten. Ich weiß so, also so in der Lore bin ich nicht so ganz drin, aber so würde ich es jetzt beschreiben als.
Ach doch.
Ja, so könnte ich so. Und dann unterhalten die sich da. Also hast du einen Chat da drin und es ist alles per Gedankenkraft übertragen und es ist schon ganz schön abgefahren irgendwie. Ich finde aber halt auch, dass dieses Spiel, es ist ja alles sehr Anime und alles sehr bunt. Aber ich war überrascht, dass das Spiel an einigen Stellen wirklich richtig krasse Psycho- und Horror-Vibes hat.
Ich sage, als Horror habe ich es jetzt gar nicht unbedingt wahrgenommen, aber auf jeden Fall überraschend ernst. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Ja, Psycho ist vielleicht das bessere Wort dafür. Aber ich war bei einigen Stellen, war ich wirklich extrem überrascht, wie der Horror nicht im Sinne von blutig oder so, sondern Horror im Sinne von, das ist jetzt richtig unangenehm, was da gerade passiert mit denen.
Geht auch echt krasser Scheiß teilweise ab, das muss man schon so sagen.
Ja, ja, aber das macht es auch spannend dann wiederum, ne? Weil du denkst ja, das ist so eine seichte Geschichte über so ein paar, ne, so eine typische Schulgruppengeschichte und die werden Freunde und so und solche Elemente sind auch drin, aber dann gibt es andere Stellen, wo du total überrascht bist, wer da jetzt gerade als nächstes drauf geht und was die Leute da teilweise durchleiden müssen, da war ich dann schon angenehm überrascht, könnte man fast sagen.
Ja, gerade wenn dann auch so noch immer der Zusammenhalt so ein bisschen bröckelt und man so anfängt, auch die eigenen Gefährten in Frage zu stellen, das ist natürlich, hinterlässt auch so ein Unwohlsein.
Ja, ja, absolut. Das hat auch, also manchmal hat das auch so ein bisschen nachgehalten bei mir. Über einige Szenen habe ich dann noch ein bisschen nachgedacht. Das war dann, das hätte ich auch nicht erwartet. Weil man muss sagen, das, was typisch für Anime-Spiele ist, ist natürlich, dass du die sozialen Interaktionen hast. Ne? Wir können ja gleich erklären, was das so für Spiel bedeutet, aber das sollte man hier an der Stelle auch sagen. Es ist eine Gruppe von sehr jungen Leuten, die wo du auch Freundschaften pflegen kannst und wo du dann halt so Sachen machen kannst wie Gegenstände verschenken oder so, damit die Beziehung untereinander besser wird. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, also im Vergleich zu anderen Spielen, die diese Mechaniken irgendwie haben, fand ich das hier nicht so überhaupt nicht cringy oder so. Wie hast du das empfunden?
Da muss ich zustimmen. Also, was da eher mein Problem war, aber das ist generell, waren diese statischen Dialoge, dass man halt so ein bisschen Visual Novel-Style hat, das hat es mir manchmal schwer gemacht, mich so wirklich emotional auf die anderen einzulassen. Aber ich fand auch, das war schon, gerade man hat ja so seine Lieblinge irgendwann, mit denen man auch ganz gerne Zeit verbringt, wirklich interessiert hat auch, was da kommt. Und das waren auch wirklich sehr emotionale und tiefgehende Geschichten und nicht nur, ach, wir gehen jetzt mal zusammen Kaffee trinken, sondern wirklich, dass man ein bisschen Einblick bekommt, was bei den anderen so vor sich geht.
Ja, und ich finde irgendwie, du merkst zwar, dass einige der Figuren so an den typischen Anime-Tropes so entlang gestaltet sind. Ne? Da gibt es zum Beispiel dann so diesen typischen Schüler, der dich scheiße findet. Also in der YouTube-Kampagne ist da einer dabei mit so einer Brille und der hasst dich einfach. Ne? Und selbst wenn er dich um einen Gefallen bittet, macht er das immer noch so auf so eine fordernde Art. So.
Oder die ganz Schüchterne, die sich kaum traut zu reden und so langsam auftaut.
Ja. Aber das ist natürlich die Gedanken lesen kann, ja. Sie weiß alles, aber traut sich das nicht zu sagen.
Vielleicht deshalb. Vielleicht hat sie da ja schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja, ja, also und ich finde aber, oder es gibt auch den älteren Herrn, da gibt es auch einen, der ist irgendwie, ich glaube, der ist fast 60, ne? Der müsste so 55, 60 oder so sein. Ja. Ein bisschen älterer. Und der hat ja ein bisschen Schwierigkeiten, sich in diese sehr junge Gruppe einzufügen und so. Und der hat natürlich so Kriegsveteranengeschichten zu erzählen von den alten Schlachten. Und aber ich muss ehrlich gesagt sagen, trotz dieser Tropes erzählen die Leute keine Scheiße. Also es gibt so viele Anime-Spiele, wo du da sitzt und denkst, ja, und schon wieder. Und das wusste ich, dass es jetzt kommt und so. Und hier ist es so eine Grundlage eher. Und es geht dann echt in eine interessante Richtung. Und mir hat es echt Spaß gemacht, den Gesprächen zu folgen.
Ja, ich finde auch, da haben sie sich eher so ein bisschen dran orientiert und sind dann ihren eigenen Weg da gegangen. Und man kann ja wirklich auch viel mit den anderen machen. Und mir ging das so ein bisschen so, ich fühlte mich stellenweise erinnert an Persona 5. Das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und dass man die wirklich ins Herz schließt und nachher so fast ein bisschen traurig ist, wenn das dann irgendwo auch zu Ende geht und man keine Zeit mehr mit ihnen verbringt.
Ja, ja, ja. Oder wenn Leuten was passiert. Das ist ja natürlich auch Sinn davon, dass du, der dramaturgische Trick ist ja, dass du dich auch natürlich an Figuren gewöhnst und wenn die dann später in Gefahr sind, dass du damit fieberst. Aber es funktioniert ja auch echt gut.
Total, damit es extra weh tut.
Also ein Tipp, wenn ihr irgendwann mal anfangen wollt, Anime zu gucken, also für die Leute, die jetzt nicht so anime-affin sind, das machen Animes sehr oft mit euch. Mhm. Also Animes sind immer ein Tritt in die Magengrube. Das ist selten, dass am Ende nichts passiert. Es ist selten, dass das, das ist oft so, dass man so die letzten, auch manche Serien sind so in den letzten 3 Folgen so richtig so Schlag ins Gesicht und dann sitzt du da und denkst, mein Gott, was hier passiert. Und Sky Nexus geht tatsächlich in die ähnliche Richtung. Es ist echt ganz cool gemacht. Ja, ja sehr überrascht. Aber das ist nicht das Einzige, weshalb ich überrascht bin. Ich fand auch das Spiel richtig gut. Also das eigentliche Spiel.
Vor allem das Kampfsystem fand ich halt, war wirklich gut gemacht. Also da war ich sehr positiv überrascht von. Das hatte ich nicht so in der Form erwartet.
Ja, so für die Leute, die das jetzt gar nicht kennen, ne? Wie würdest du denn so die gesamte Struktur und das gesamte Konstrukt von Scarlet Nexus beschreiben?
Also auf jeden Fall unter dem Schirm, es ist definitiv ein Actionspiel, das zwischendurch eben, ich würde schon wirklich fast sagen, so Visual Novel Anleihen hat, weil man doch auch relativ viel, also nicht Text, da ist kein Textbalk auf dem Bildschirm, aber viele Gespräche hat. Aber es lebt wirklich von diesem Kampfsystem. Das ist auch sehr schnell, sehr kreativ. Also man hat auch gewinnt mit der Zeit noch immer mehr Techniken dazu. Und dass es so eine Mischung ist aus Story und Kampf, was das wirklich so ausmacht. Und das Ganze halt in diesem Anime-Gewand, obwohl ich da glaube, wen das zumindest nicht total abschreckt, weil es gibt auch Leute, die mögen das einfach nicht. Wer sich das zumindest vorstellen kann, sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil es dahinter echt überraschend ist.
Ja, ich, also mich hat gereizt, dass es so ein, dass es im Grunde genommen im Kern Character-Action-Game ist. Also so etwas wie Devil May Cry oder Nier Automata ja. Oder ne, so diese Richtung. Und das ist so eine Sorte Spiel, die verschlinge ich. Also das spiele ich total gern. Und das war das, was mich an Scarlet Nexus so neugierig gemacht. Aber ich war sehr überrascht, dass das ganze Ding eigentlich strukturiert ist wie ein klassisches JRPG so. Jetzt, wo du auch Persona 5 gesagt hast. Weil du hast natürlich diese Areale, wo du kämpfst und viele Gegner und viele Bosse und so weiter hast. Das ist auch das, wo du die meiste Zeit drin verbringst. Aber drumherum hast du diesen ganzen Beziehungsteil zu deinem Team, das du da hast. Und du kannst dich halt auch teilweise durch die, zum Beispiel durch offene Areale bewegen, wie eine Stadt oder so etwas, um auch Nebenmissionen oder so etwas anzunehmen. Und da habe ich gar nicht mit gerechnet. Sodass man das durchaus mit ein paar. Also man kann es fühlt sich teilweise echt wie ein JRPG, wie ein klassisches irgendwie an, ohne dass du diese ganzen Rundenkämpfe hast, so vom Gefühl. Was meinst du?
Ja, das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zu den ganz klassischen. Aber ich glaube, das hätte auch nicht so gut funktioniert mit dem Konzept. Also ich finde, das haben sie so schon sehr gut gelöst.
Ja, nee, das fand ich super. Ich war nur so überrascht, dass da halt mehr dran ist. Ne? Ich dachte, ich spiele jetzt so, also nach dem, was sie am Preview-Materialien, und ich hatte letztes Jahr auch ein Gespräch, ein Interview mit den Leuten, mit den Entwicklern, und da haben die nichts davon gesagt, dass das ganze Ding irgendwie halt auch noch so eine Welt drumherum hat, sondern hieß es nur, ja, ey, der Yuito ist ein krasser Typ und der kann Sachen schmeißen. Und ich so, okay, also das ist ein Action-Game, das geht so 10 Stunden und dann bin ich da durch. Und ich war extrem überrascht, wie umfangreich die Kampagne ist. Und Kampagnen vielmehr, also wie lang dieses Spiel ist, und dass man da auch viel Zeug drumherum machen kann. Und es fühlt sich deshalb schon sehr, sehr JRPG-ig an, fand ich. Das fand ich schon ganz cool. Aber Herzstück ist halt eindeutig das Kampfsystem. Annika, ey, dieses Kampfsystem.
Geil. Anders kann man es nicht sagen.
Oh, es ist einfach geil. Es ist. Oh, wo fangen wir denn da an?
Ich finde, für mich war ein riesiger Pluspunkt diese Schnelligkeit, die das auch an sich hatte. Wo ja. Du eben auch von Nier Automata gesprochen hast, daran fühlte ich mich nämlich auch, also erinnert, nicht im Sinne von abgekupfert, sondern nur in die Richtung, weil das wirklich super flüssig ist. Also ich habe es auch auf der PS5 gespielt und das lief butterweich alles, ging total gut über. Und genau, es ist ja egal, wen du spielst, du hast ja immer diese Psychokinese-Fähigkeiten, mit denen du dann die Gegner angreifen kannst und dann eben deine Nah- oder Fernkampfwaffe dazu. Und dann haben sie, so die beste Kampftechnik ist schon relativ basismäßig, weil du machst so einen Angriff mit zum Beispiel, schmeißt ein Auto auf den Gegner, das da rumsteht, greifst einmal mit deinem Schwert hinterher an, feuerst direkt das nächste Auto und das zieht dem erstmal so viel Leben ab und es gibt so, und das nennt sich, glaube ich, Schmetteranzeige, die ihr runterbringen könnt und dann kann man den Gegner den Kopf nochmal zerschmettern. Es sind keine menschlichen Gegner, deswegen ist das nicht so brutal, wie es klingt. Und dafür gibt es dann auch immer Items. Und besonders toll fand ich auch nachher die Fähigkeiten, die durch dieses Struggle Arms System mit den Gefährten kamen.
Ja. Das ist, es ist, also der Flow, das muss ich auch betonen. Du sagst es gerade, das hat so einen geilen Flow.
Ja.
Es ist immer in Bewegung. Also es gibt ja manchmal so Character-Action-Spiele, wo du deine Combo machst und dann hast du das Gefühl, dass es jetzt gerade so einen Stopp einlegt. Ne? Und das ist die gibt's ja manchmal, dass du bei manchen Spielen ist es dann wirklich auch verheerend, weil du nicht das Gefühl hast, dass du immer in diesen Fluss irgendwie reinkommst. Und deswegen sind ja Spiele wie Devil May Cry oder auch Nier Automata, das hat das nämlich auch so gut, weil du die ganze Zeit ein Ballett machen kannst. Bei Nier hast du ja wirklich das Ballettgefühl, so weil ja. Tobi dann halt die ganze Zeit so rumtänzelt und dann hat sie noch ihre Bots drumherum, die dann auch noch feuern können und so etwas. Und es passiert die ganze Zeit was. Und sie hat ja auch dann so die Optik von der Tänzerin. Deswegen hat man dann halt so auch dieses Gefühl von einem Tanz. Und obwohl das bei Scarlet Nexus ästhetisch in eine ganz andere Richtung geht, die haben alle so ein solche Psycho-Brain-Power-Anzüge oder sowas. Die sehen dann so ein bisschen aus wie die Anime im X-Men, könnte man fast sagen.
Ja.
Meine ich jetzt nicht negativ, aber halt, das ist halt schon ein bisschen uniformierter alles so. Aber diese, Aber diese Bewegung, also wie das alles zueinander übergeht, und wenn du einmal begriffen hast, wie du alle Fähigkeiten aneinander reißt, dann kannst du die ganze Zeit immer diesen Swing drin, so, ne? Du hast im Prinzip nie Stillstand, so, du kannst immer eine Aktion nach der anderen verketten und einfach so einen ganzen Haufen Gegner ausschalten und hast nie das Gefühl, dass es stockt oder nie das Gefühl, dass es irgendwie stehen bleibt, so. Und das ist ein mega geiles Spielgefühl, finde ich.
Total, das leitet echt dazu an, auf ihn weiterzuspielen, dass man fast schon ein bisschen enttäuscht ist, wenn man jetzt die Gegnerhorde da niedergemetzelt hat, weil man dann erstmal weiter muss. Aber ich finde auch, dieses ist wirklich ein ganz besonderes Spielgefühl. Flow fand ich, war da sehr schön gesagt.
Und ich finde halt cool, also klar, wir haben die Standardsachen, ne? Wir können mit unseren Standard-Hieben, mit Schwert und so weiter draufhauen, das, was man aus jedem Character-Action-Game kennt, aber diese Telekinese-Sachen sind im Prinzip, für mich hat sich das angefühlt, als wäre das eine Zweitbelegung auf dem Controller so. Also ich kann das parallel zu den normalen Standardaktionen ausführen. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also du kannst im Hintergrund schon so einen Wurf zum Beispiel vorbereiten.
Ja, du brauchst dich halt nicht entscheiden, möchtest du jetzt mit dem einen oder anderen angreifen, sondern kannst es einfach kombinieren.
Mhm. Genau. Also es ist so verweben, ne? Du kannst die klassischen Angriffe mit deinen Telekinesen-Angriffen verweben. Und Werfen ist nicht das Einzige. Also klar, es ist imposant, einen Zug zu werfen.
Ziemlich.
Ja, man kann erstaunlich viel werfen, fand ich auch, ne? Also da ist immer genug Zeug irgendwie. Also meistens sind es Fahrzeuge, aber auch Mülltonnen und irgendwelche Trümmerteile. Und manchmal muss man auch Sachen bewegen bei Bossen. Also um dann zum Beispiel einen Kronleuchter von der Decke zu holen, um dann Boss zu erlegen und so. Aber das ist ja nicht das Einzige. Du hast ja auch noch andere Telekinese-Fähigkeiten.
Welche meinst du gerade?
Ja, zum Beispiel Feuer.
Ah, darauf meinst du, okay. Ja. Nee, das stimmt. Da bringt jeder von deinen Gefährten was Eigenes mit. Und das kann man sich quasi ausleihen. Also es ist auch zeitlich begrenzt und hat eine Abklingzeit. Ich weiß gerade nicht, wie lange man das nutzen kann. Aber damit kann man dann zum Beispiel, ich glaube, es ist die Hanabi, die Feuerfähigkeit hat, dass man dann einfach, also trotzdem seine ganz normalen Angriffe ausführen kann. Aber dann steht zum Beispiel das Auto unter Flammen, das du jetzt auf das wirfst. Und das wirkt sich auch in Statuseffekten aus. Kannst du zum Beispiel, manchmal stehen da Fässer rum, wo Öl drin ist. Und wenn du damit den Gegner vorher ausstattest, dann macht das natürlich noch viel mehr Schaden, was du danach machst. Und je nachdem, ob du halt Kasane oder Yuito hast du auch andere Begleiter und damit andere Fähigkeiten dabei und kannst dir ganz kreative Wege einfallen lassen, wie du die besiegen willst.
Das ist mega cool. Also man kennt ja so aus manchen Spielen so dieses Spiel mit so Elementarkräften, ne? So auf Feuer, Eis, Wasser und so. Und es geht hier durchaus in eine ähnliche Richtung. Du hast es gerade mit dem Öl schon ganz gut beschrieben. Es gibt einfach Gegner, die sind total schmierig. Die ölen die ganze Zeit und dieses Öl kann entflammbar werden. Aber es gibt halt auch so andere Sachen, also zum Beispiel Elektrizität oder so, dass du dann irgendwie benutzen kannst, um bestimmte Statuseffekte bei Gegnern zu erzeugen. Und das sind so Sachen, also das einfachste Beispiel sind zum Beispiel Schilde, die man dann auf diese Art und Weise durchbrechen kann. Ne? Man muss halt bestimmte Fähigkeiten ausnutzen, um Schilde zu durchbrechen. Manche Gegner fahren zum Beispiel ihren Schild nur runter, wenn du dich selber unsichtbar machst, also wenn sie dich nicht sehen können, weil das so eine Art Abwehrmechanismus bei denen ist. Also musst du dir von deinem Kollegen, der diese Unsichtbarkeitskraft hat, oder ist das, ich weiß gar nicht, wer, irgendjemand hat das Ding auf jeden Fall. Ja, doch, ne? Ich glaube schon. Und dich dann halt unsichtbar machen und dahin teleportieren, damit die nicht so schnell den Schild wieder hochziehen können, solche Sachen. Und das macht super Spaß. Und Ausleihen ist wirklich Ausleihen. Also Yuito hat diese Fähigkeiten selber nicht, aber er hat die Fähigkeit, so ein bisschen sich Sachen anzueignen für diesen kurzen Moment. Und ich finde das auch geil inszeniert, ne? Also wenn du da auf Ausleihen drückst, dann kommt immer die Figur so groß ins Bild reingeschwungen und gibt noch so einen Spruch weg, also die Hanabi heißt die, ne? Die Feuer macht, die sagt dann so Sachen, die schnippt dann so mit den Fingern und sagt so, verbrenn dich nicht. Und das ist irgendwie cool, das hat so eine richtig geile Ästhetik dadurch und macht aber auch Spaß, zwischen diesen Sachen hin und her zu wechseln und du kannst mehrere Sachen gleichzeitig aktivieren, das ist das Geile. Also du bist ja nicht darauf beschränkt, nur Feuer zu benutzen, sondern du kannst ja auch Feuer benutzen und gleichzeitig auch unsichtbar sein, wenn du willst.
Total. Und gleichzeitig stoppt es auch diesen Flow wieder nicht. Also wie du schon sagst, die springen zwar der Bildschirm, aber es läuft trotzdem alles weiter. Also es unterbricht einen auch nicht dabei. Und ich finde, da sieht man auch nochmal, wie viel Gedanken die sich gemacht haben, weil sie ja auch ein bisschen abstimmen mussten, welchen Teamgefährten hat der Spieler oder die Spielerin jetzt gerade eigentlich dabei und welche Gegner können wir denen in den Weg setzen, dass sie das lösen können, weil sie natürlich das schlecht sagen können, ja, da brauchst du den, wo du dich teleportieren kannst und dann fällt einem später auf, oh, der ist ja in dem anderen Team.
Genau, das ist total gut. Da hat man auch das Gefühl, dass das Team wichtig ist, wenn man sich Fähigkeiten leihen kann. Und die kämpfen natürlich auch die ganze Zeit mit. Also du machst natürlich als Spieler schon die Hauptarbeit. Aber trotzdem hast du dieses Dabeigefühl. Und das macht so Spaß, mit diesen Fähigkeiten zu arbeiten. Und ich finde, gerade die Bosskämpfe sind richtig cool.
Ja, gerade weil die halt auch, die fand ich überraschend zäh teilweise, die Gegner. Das hatte ich eigentlich gar nicht so erwartet, dass man da halt doch ein bisschen länger dran sitzt und das auch nicht immer bei mir im ersten Anlauf manchmal geklappt hat, weil man sich dann doch ein bisschen verschätzt hat und wie man halt auch wirklich alle Fähigkeiten braucht. Also man kann jetzt nicht sagen, ach ja, dann greife ich den Psychokinese an und auch bei den Bossen, wie du schon sagst, bei manchen lassen sich die halt Schilde auf bestimmte Art und Weise kaputt machen. Man hat doch wirklich das Gefühl, man muss das ganze Arsenal rausholen, um das da zu schaffen.
Ja, ja, und manchmal sind Sachen auch einfach nutzlos. Also du kannst nicht einfach Gegner und vor allen Dingen Bosse so mit irgendwas zuscheißen, was du dann gerade so halt irgendwie hast, sondern du musst da richtig taktieren. Man muss dann gucken, dass man seine Energie, das alles ist ja irgendwie beschränkt mit Cooldown und blablub, muss dann wirklich genau gucken, wann, wo setze ich wie was ein und vor allen Dingen zu welchem Zeitpunkt, weil die Gegner haben auch alle so ein bestimmtes Verhalten. Und hast du die Gegner auch am Anfang sofort lesen können? Weil ich habe da wirklich einige Versuche gebraucht, um wirklich alle Phasen dann zu lernen.
Nee, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Ich wurde auch einige Male erwischt dann zwischendurch, weil man sich so denkt, so, oh, hier ist eine Lücke, ich schaffe das. Und dann habe ich aber nicht bedacht, dass der irgendwie den Move aber dreimal hintereinander macht.
Genau.
Das, ja, so ein bisschen, also natürlich ganz im Kleinen, aber so ein bisschen Dark Souls-Feeling, dass man das Gefühl hat, die haben wirklich ihre eigenen, eigenen Choreos.
Aber es ist super cool. Also das macht schon richtig, deshalb macht das richtig Spaß, weil man sich auseinandersetzen muss mit Gegnern und du nicht einfach zuspammen kannst mit deinen Fähigkeiten. Mhm. Das habe ich ganz intuitiv am Anfang gemacht. Man will das Spiel ja brechen, ne?
Ja.
Versucht, ne? Man denkt so, ach, damit komme ich durch. Und dann bin ich total schnell auf die Nase gefallen. Also dann bin ich auch relativ schnell gestorben. Und deswegen fand ich das macht richtig Spaß an diese Challenge zu lernen, wie funktionieren Gegner, wie funktioniert ihr Verhalten und so. Und gerade so auch in der Gruppe, also wenn du bestimmte Gegner hast, die dann so Gegnergruppen, die dann so aufeinandertreffen, dann kann es auch sein, dass es dann für dich dann auch gefährlich wird, wenn du nicht auf bestimmte Sachen, die sich im Hintergrund dann abspielen, nicht drauf achtest. Das fand ich schon echt ziemlich cool.
Ja, es gibt ja zum Beispiel auch, der kommt ja relativ früh, deswegen kann ich das wahrscheinlich sagen, so Gegnertypen, der so eine Art Nebel beschwört, wo du deine Gegner halt nicht mehr sehen kannst, für den du dann auch wieder so eine spezielle Fähigkeit brauchst, um den ausschalten zu können. Und den kannst du nicht ignorieren. Selbst wenn er zwischendurch mal kurz Pause macht und du denkst, oh, ich besiege erstmal die anderen Gegner, wird er dich immer weiter nerven, bis man den endlich mal den Garaus gemacht hat. Also das genau. Bestraft einen auch schon gerne mal dafür, wenn man nicht aufpasst.
Aber geil ist halt eben, je nachdem, wie du spielst, musst du jetzt nicht unbedingt wirklich als Person zu dem hinspringen. Das finde ich halt cool. Also klar, wenn du daneben stehst, dann haust du ihn mit dem Schwert eins über. Aber wenn du jetzt zum Beispiel weiter weg bist, dann hast du aber immer noch die Option, diesen Gegner dann halt irgendwie zum Beispiel ein paar Container an den Latz zu knallen. Mit deiner Kinesis-Fähigkeit. Das finde ich halt, das ist so cool, dieses Kampfsystem. Also man kann auch von der Stelle aus, wo man steht, immer noch das gesamte Areal im Grunde genommen angreifen, so wenn man mit dem Lock-System das gelernt hat, wie das funktioniert. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und gerade solche Gegner, die du beschreibst, davon gibt es ja auch ein paar andere, die so eher am Rand arbeiten und dich von dort dann versuchen, dann anzugreifen und zu irritieren. Und da kannst du dann auch einfach mal sagen, hier, friss diesen Bus. Und so etwas.
Absolut.
Ja, richtig gut. Ich wollte noch sagen, diese Takedown-Moves, also die Finishing-Moves, da musste ich immer an die Transformers-Filme denken. Das sind ja alles so extrem seltsame Kreaturen. Wie würdest du die anderen beschreiben? Also das sind ja ganz merkwürdige Dinger irgendwie.
Ja, ich finde, es passt eigentlich so kein Begriff darauf. Ich glaube, am ehesten kann man es vielleicht als so eine Art Aliens bezeichnen, aber auch das wird dem irgendwie nicht so richtig gerecht. Es sind einfach total abgefahrene Dinger.
Ja, und die haben viele Gegenstände so an sich. Und ich muss deshalb an Transformers denken, weil wenn in den Filmen irgendwie so ein Transformer stirbt, dann ist es ja, in Anführungsstrichen jugendfrei, weil das nur Maschinenteile sind, aber in Wirklichkeit passieren da auch so Sachen wie, dass der Kopf abgerissen wird und weiß ich, die Maschinen werden zerstückelt und wenn das alles Fleisch wäre, dann könnten das wäre dann wahrscheinlich die brutalste Szene, die du jeden Tag im Leben gesessen. Und so ähnlich ist das hier im Spiel auch. Weil du dann irgendwie, also du ziehst dann den Lampenschirm runter oder so, ne? Oder irgendwelche anderen Sachen reißt du ab und das ist dann für diese Kreatur aber dann der Kopf oder irgendwie ein anderer Gegenstand. Und deswegen, ich fand's doch schon brutal, obwohl es nicht blutig ist. Irgendwie
ist
sieht
halt
man schon.
Nur da unter dem Mantel versteckt, dass es halt eben nicht diese menschlichen Figuren sind, wo einem das sofort so auffallen würde.
Das stimmt. Ich weiß nicht, wie ich die. Also, das ist das Coole an diesen anderen, dass man die nicht richtig beschreiben kann. Also am ehesten sind sie für mich so ein bisschen an so Silent Hill-Monstern dran, tatsächlich. Nur, dass die Silent Hill-Monster nicht immer so Gegenstände haben. Also, wenn die Silent Hill-Monster Gegenstände haben, dann sind die im Körper verwachsen.
Und nicht als Kopf oben drauf.
Ja, wobei der Pyramid Head natürlich auch außen was hat. Ne? Also, aber daran musste ich am ehesten tatsächlich denken. Nur, dass diese Gegenstände hier nicht so fleischig sind wie bei Silent Hill, sondern eher so halt wirklich als Gegenstände erkennbar. Als hätte man so aus dem Trödelladen irgendwie noch was draufgeschraubt.
So eine Glühbirne schnell noch reingeschraubt.
Ja. Also da gibt's auch teilweise, aber da gab's teilweise so Monster, wo ich dachte, oh, das ist schon eklig.
Ja.
Auf eine geile Art natürlich, aber deswegen, also Hut ab, also da war ich, das ist natürlich auch, die Leute sagen, es ist seltsam, Blumensträuße mit Beinen zu haben und das finde ich total gut, dass es seltsam ist, weil das fällt total auf, also solche Monster habe ich noch nie gesehen. Ich hätte echt gerne ein Artbook zu dem Spiel.
Oh ja, das wäre cool. Ja,
auch von den ganzen Landschaften und so.
Das stimmt, auch wenn die ja nur leider ein bisschen leer sind.
Ja, da kommen wir, glaube ich, zu einem großen Kritikpunkt, ne?
Die Welt, also ich finde, die sieht wirklich schön aus, gerade auch die Stadt, ich finde, die haben sie gut getroffen. Aber da ist so ziemlich nichts. Also manchmal in der Stadt hat man noch ein paar NPCs, mit denen man reden kann, aber gerade wenn man irgendwie in weiteren Gebieten unterwegs ist, das Einzige, was da ist, sind Gegenstände, die man mit der Psychokinese durch die Luft schmeißen kann und das war es dann auch. Also das fand ich schon sehr schade.
Ja. Das ist so der größte, das ist echt so, also schick ist es, aber man ist enttäuscht, dass man nicht denselben Interaktivitätsgrad bekommt, wie zum Beispiel bei den Yakuza-Spielen oder so etwas. Was natürlich schon eine Messlatte ist, die auch vielleicht ein bisschen unfair ist, aber man hat, da ist Leere drin. Und manchmal passt diese Leere ganz gut zu dem Spiel, manchmal ist diese apokalyptische Stimmung auch sehr, sehr passend, aber manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, naja, hier hat es irgendwie ein bisschen an Assets und an ein bisschen mehr Produktionszeit gefehlt. So.
Schon, ja. Also ich finde, das ist kein Beinbruch. Das Spiel wird deshalb nicht schlecht. Mhm. Aber es fällt einem auf jeden Fall auf. Gerade wenn man halt Spiele kennt, die es besser gemacht haben. Dass man jetzt, oh, so ein paar Kleinigkeiten hätten mir ja schon gereicht. Also es muss jetzt nicht irgendwie vor Interaktivität strotzen. Aber genau. Ein bisschen was wäre nett gewesen.
Es fällt halt auf, weil der Rest so gut ist. Und da fallen dann, also wenn, es gibt ja einige Low-Budget Anime-Spiele, die weitaus weniger haben und auch die ganze Zeit auf so einem Niveau dümpeln, aber Skylanders wirkt alles so fett. Also es hat wirklich echt gute Grafik und einen super geilen Soundtrack.
Ja, der ist auch stark.
Boah. Also vor allen Dingen, wenn man, ich weiß nicht, wie der Modus heißt, aber ich nenne ihn jetzt mal in diesen Brain-Modus reingeht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das Brainfield?
Brainfield? Ha! Brainpunk braucht natürlich auch ein Brainfield.
Natürlich.
Ja, was ist das? Was ist das Brainfield? Wie würdest du das beschreiben?
Das ist, ich sag mal, einfach so ein Special Move, der einem auch wirklich den Arsch manchmal retten kann. Es ist im Grunde, ich glaube, weiß gerade nicht genau, wie es zustande kommt, aber das ist auch sehr strapazierend für das Gehirn. Man erschafft quasi wirklich so eine Art virtuelles Feld, wo dann die Gegner und die Teammitglieder reingezogen werden. Und da drin ist man ziemlich stark, also da macht man deutlich mehr Schaden und ich glaube, das Spiel sagt dann das auch so, das kann man gut nutzen, wenn man jetzt kurz davor ist zu sterben, sich da rein zu retten. Das hat allerdings seinen Preis, denn der Yuito oder auch Kasane, die drehen ganz schön ab. Also man merkt, die lachen auch so ein bisschen wahnsinnig, das ist schon ein bisschen anstrengend für deren Gehirn und wenn man nicht aufpasst, es läuft ein Countdown, heißt es Game Over.
Genau. Es ist wie so eine, wie so ein, ich glaube, Overdrive-Modus könnte man dazu vielleicht noch sagen.
Ja.
Also wenn du quasi den Motor von der Maschine mehr belastest, als eigentlich möglich ist und das nur für eine kurze Zeit machen kannst, ne, weil der sonst überhitzt. Und das könnte man im Grunde genommen auf ihre Gehirne übertragen. Das macht sie wahnsinnig, richtig.
Ja.
Und das sieht aber auch so aus. Das finde ich halt geil an diesem Brain-Modus. Also dafür, dass das Spiel ab 12 Jahren freigegeben ist, war ich an einigen Stellen echt überrascht, wie trippy das ist, weil das so, dieser Brain-Modus, der ist halt wirklich wie ein Drogentrip. Du hast halt irgendwie dieses virtuelle Feld und da sind überall Grafikeffekte. Und das Geilste ist halt echt die Musik. Also die Musik ist sowieso schon psychedelisch. Die ist auch im normalen Spiel psychedelisch. Du hast halt klar diese klassischen den klassischen Serien-Anime-Soundtrack, den du so hast, so manchmal so Upbeat-Stücke und so, also so dieses Klang, diese Klangumgebung, die man so aus diesem Bereich kennt. Und viel Techno. Du hast viele elektronische Stücke drin, die aber super gut zu diesem ganzen Setting passen. Die sind auch sehr treibend, machen die Kämpfe auch wirklich besser. Und da sind teilweise schon so ein paar etwas abgedrehte Stücke drin, die sehr dissonant sind. So. Und in diesem Brainfield ist ja einfach gar keine Grenze. Also sämtliche Harmonien fallen einfach komplett raus. Die Musik ist überhaupt nicht mehr harmonisch. Du hast die ganze Zeit schrille Töne irgendwie mit drin und so. Und es ist richtig, und für die 30 oder ich lasse es meinetwegen 40 Sekunden sein, wo du da drin bist und so, hast du aber auch wirklich als Spielerin das Gefühl, dein Gehirn schmelzt einfach weg.
Total. Ich finde, es fängt noch relativ harmlos an, weil es gibt ja so eine Animation, wo, ich glaube, so eine Maske quasi übergezogen wird und ich glaube, das ist eine coole E-Gitarren-Sound, wo man denkt so, boah, jetzt geht der Shit ab. Und ja, dann kommt aber das und man hat, also ist dann auch nachher irgendwie ganz froh, da wieder raus zu sein. Da taumelt der Gute dann auch erstmal ein bisschen.
Ja, 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 genau. Sie haben ja irgendwie auch an ihren Anzug so komische Schläuche, die dann irgendwie in so Matrix-Style so irgendwie in den Nacken, glaube ich, reingehen und so. Und dann wird das so anime-stilisiert auch so dargestellt, dass die, dass, ne, das total übertrieben dann so so dieses Plug-in in den Nacken gejagt bekommen und dann sind die Farben auch so, du siehst die Silhouette der Figur im Vordergrund, im Hintergrund ist dann alles irgendwie bunt, wie man das so kennt, ne, bei so Schicksalsschlägen in Anime. Das ist hammergeil inszeniert, aber man merkt auch, okay, da passiert jetzt irgendwie viel mit den Figuren. Also wenn die sind da unter einer extremen Last. Und es ist echt, also du bist zwar stärker, aber ich finde es auch schwer zu spielen, muss ich sagen.
Ja, man bewegt sich auch ganz anders. Ich glaube, die Nahkampfwaffen hat man nicht mehr, wenn man da drin ist, beziehungsweise halt auch die Messer nicht. Und auch die Moves mit L2R2 macht man das sonst mit der Psychokinese, die funktionieren anders. Und die Gegner sind ja aber nicht in der Schockstarre, die greifen ja weiter an. Und auch da kann man sich ein bisschen verzetteln, weil die Angreifer ein bisschen länger brauchen, bis sie durchkommen. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht überrannt wird in der Zeit.
Also, sieht wie eine Wunderwaffe aus, ist aber tatsächlich schwer zu kontrollieren. Muss man auch erstmal lernen, damit umzugehen. Aber wirklich sehr, sehr geil. Und ich finde, dieser Psycho-Eindruck geht echt durchs ganze Spiel. Also, da hat man immer so diese Szenen drin, wo du das Gefühl hast, jetzt entgleitet gleich alles.
Ja, kann ich so zustimmen.
Super gutes Ding, ey. Ja, ich überlege gerade, also, jetzt haben wir viel gelobt. Ich glaube wirklich, dass die Umgebungen waren mein einziger richtig großer Kritikpunkt bei dem Spiel. Ich bin persönlich total überrascht von Scarlet Nexus. Das macht so Bock.
Ich habe nur noch einen kleinen, das ist aber so ein bisschen Genörgel, und zwar die deutsche Übersetzung. Weil synchronisiert ist es ja auf Englisch und Japanisch. Ich habe die Englische genommen und ich fand, die Synchronsprecherinnen machen das großartig. Das ist wirklich gut geworden.
Ja, das stimmt.
Aber es sind so ein paar Fehler in den deutschen Texten drin. Also wirklich teilweise halt Fehler, wo sie einfach sich mal vertan haben mit Buchstaben oder so. Aber wenn man halt Englisch hört und das Deutsch parallel mitliest, da gab es einige Stellen, wo ich drüber gestolpert bin, wo ich dachte, das hat sie gerade aber nicht so gesagt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht kommt, ob beides aus dem Japanischen übersetzt wurde und deshalb halt da so eine leichte Diskrepanz zwischen ist. Aber das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Gleichzeitig, wen stört, der kann seine Konsole auf Englisch stellen und es war jetzt auch nicht immersionsbrechend. Aber ich würde sagen, neben der leeren Welt ist das und so ein bisschen diese Bilder, die eingeblendet werden in Dialogen statt Videosequenzen, so das, was ich nicht gut gelungen fand.
Es gibt halt echt viel, ja, das muss man vielleicht sagen, also es hat oft so diesen, klar, es gibt animierte Sequenzen, es gibt teilweise auch richtig geile Sequenzen, ja, aber dann gibt es natürlich auch so Standardgespräche, wo Figuren so ein bisschen steif gegenüberstehen und jetzt nicht viel machen.
Ja, ich fand es in den normalen Gesprächen auch noch in Ordnung. Was ich gar nicht gut gelöst fand, war, ich erinnere mich an eine sehr actionreiche Szene, wo eine coole Cutscene unterbrochen wurde, um in diesen Modus zu wechseln. Und dadurch hat die ganze Szene total an Dynamik verloren, weil man einfach so aus diesem, oh krass, was geht hier ab, rausgezogen wurde. Und oh, okay, ich kann mich jetzt erstmal zurücklehnen und das weiterlaufen lassen.
Ja, ja, ja. Das ist, da merkt man, dass da doch gut, es wäre vielleicht ein bisschen krass gewesen, tatsächlich alles so perfekt irgendwie durchzustylen. Ja. Das ist natürlich auch ein großer Aufwand. Aber manchmal, an manchen Stellen hätte man das vielleicht ein bisschen flüssiger lösen können. Also der Flow, der in den Kämpfen drin war, der war nicht immer in diesen Zwischensequenzen mit dabei, das stimmt. Genau. Ich glaube, ich weiß, welche Stelle du meinst. Es ist so eine richtig krasse Stelle, wo eine Person, wo einer Person etwas passiert, wurde niemals mitrechnet, dass dieser Person irgendwas passiert. Und es ist so, was geht ab, was geht ab? Und auf einmal, und dann reden die dann darüber in diesem Modus. Und das war dann so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen ausgebremst. Ich wollte dann zwar trotzdem wissen, wie es weitergeht, aber es war trotzdem so, hätte man vielleicht ein kleines bisschen straffen können. Dann wäre der Effekt, der emotionale Effekt einfach auch noch ein bisschen größer gewesen.
Ja, genau. Aber genau die Stelle meine ich.
Es ist, aber ich würde es trotzdem, also trotz dieser, eine Sache wollte ich noch sagen zur Übersetzung. Ich habe es auch auf Englisch gespielt. Ich fand die Sprecher auch alle super. Ich habe es deshalb gemacht, weil während der Kämpfe auch Gespräche stattfinden. Und diese ganzen Sachen im Blick zu behalten und dann noch Japanisch zu hören und Untertitel zu lesen, das habe ich nicht geschafft.
Verständlich.
Das habe ich erst versucht und das hat mich so sehr abgelenkt vom Kampfgeschehen, dass ich gesagt habe, fuck it, jetzt mache ich einfach alles irgendwie auf Englisch, weil dann kann man sich halt, also ich habe die Untertitel dann nie gelesen, ich habe dann einfach mal zugehört, es sei denn, es wurde natürlich jetzt einfach nur so eine Standardmeldung eingeblendet und das war viel angenehmer, weil sich dann halt ein bisschen Funkverkehr und Progression dann während des Kampfes so gemacht hat und das ist sehr typisch für die japanischen, vor allen Dingen für Anime-Spiele, dass während der Kämpfe auch die ganze Zeit geredet wird. Mhm. Das sollte man sich also vorher dann nochmal überlegen vielleicht, ob man dann wirklich Japanisch wählt als Sprache.
Genau, vielleicht soll ich zwar wie bei dir mal ausprobieren, ob das gut klappt, aber ich kann da auch sehr gut verstehen, ich fand das auch schon schön zu hören in den Kämpfen, dass man sich nicht noch extra drauf konzentrieren muss.
Ja, weil es ist auch echt ein kleines Textfenster irgendwie.
Mega.
Ja. Deswegen, also je nachdem, wo ihr spielt, ne, je nachdem, wenn ihr auf einem Beamer vielleicht spielt oder so, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, aber ich fand, ich habe es auf einem 50-Zoller gespielt und habe mich das schon gestört. Also da habe ich dann lieber zugehört und das dann so ein bisschen ausgeblendet. Annika, würdest du es denn jetzt so empfehlen?
Auf jeden Fall. Also ich finde, ich würde es immer so dazu sagen, es ist nicht perfekt, aber es hat viele gute Seiten und gerade das Kampfsystem, was ja auch irgendwo das Herzstück ist, sehr gut gelungen, die schöne Story. Also ich würde eigentlich sagen, jedem, der nicht von dem Anime ist, der jetzt total abgeschreckt ist, würde ich schon nahelegen, das mal reinzugucken, weil ich glaube, da kann man viel Spaß mit haben.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also das ist für mich ist es tatsächlich eine totale Überraschung. Also eine der größten Überraschung, die dieses Jahr rausgekommen ist.
So ein richtiger Underdog.
Richtiger Underdog, ja. Und es ist, ich mache jetzt hier bei Insert Moin mittlerweile nicht mehr so viele Folgen und suche mir deshalb immer die Spiele sehr stark aus, über die ich sprechen möchte, so, die mir auch so am Herzen liegen. Und dieses Spiel liegt mir am Herzen. Also ich würde, dass ihr das alle mal ausprobiert. Selbst wenn ihr mit Anime nichts am Hut habt, ihr werdet überrascht sein. Es ist auch gar nicht so, also ich habe irgendwie mal von links und rechts gehört, so, oh, das ist doch diese Teenie-Anime-Trope-Kacke und so. Oh, nee, gar nicht. Also, die reden mal am Anfang so 2-3 Mal über so Schulsachen, aber das ist echt nach 20 Minuten ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Danach geht es wirklich nur um ernste Sachen. Also es geht ganz wenig zurück in diese typischen Anime, fand ich jedenfalls. Vielleicht bin ich da auch abgehärtet, ich weiß nicht, wie es dir ging.
Nee, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich gucke auch eigentlich recht viel Anime, von daher kenne ich diese Tropes auch, aber das würde ich auf jeden Fall sagen, das geht so. Es ist sowieso deutlich erwachsener einfach, als es so anmutet.
Ja, ne? Total, also nicht abschrecken lassen von dem, wenn ihr Angst davor habt, es ist nicht Halbheit der Menschen im Turnier oder sowas. Ja, oder Final Fantasy 15 oder so, wobei das auch coole Sachen hat. Aber ich meine jetzt so, was diese Tropes und so betrifft, so schlimm ist das gar nicht. Da muss man sich nicht von abschrecken lassen. Also ich würde es auch dick empfehlen. Du hast es auf der PS5 gespielt, ne? Wollte ich jetzt abschließend noch fragen. DualSense.
Ist vorhanden, ist natürlich jetzt nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel bei Astros Playroom, also man spürt jetzt nicht den Boden, über den man läuft, aber sie haben es mit der Vibration und den Triggern sehr schön eingesetzt, weil auch es gibt zwei verschiedene Psychokinese-Angriffe und da spürt man auch den Unterschied, wenn man die benutzt oder bei einem anderen Move muss man beide gleichzeitig drücken, da ist wirklich richtiger Widerstand da, also das haben sie schon schön genutzt, das hat nochmal zusätzlich zu den sehr kurzen Ladezeiten war sehr schön, das auf der PS5 zu testen. Hm.
Ja, das ist, da bin ich gespannt, weil ich hatte einen Download-Code für die Xbox-Version bekommen und da gespielt. Fand das Spiel aber so fantastisch, dass ich mir das dann halt nochmal selber für die Sammlung gekauft habe, dann aber für PS5. Und habe aber die Version noch nicht getestet. Aber das DualSense, ich finde dieser Controller, Der macht einfach alles besser.
Total. Also wenn du nochmal Bock hast, kann ich das echt empfehlen, da zumindest nochmal reinzuspielen, vielleicht die zweite Storyline da zu machen.
Ja, ja, genau. Also da habe ich jetzt auf der Xbox nur angefangen mit, bin auch nicht so weit. Also vielleicht werde ich jetzt einfach die zweite Kampagne dann da abbrechen und dann auf der PS5 dann nochmal neu starten, wenn ich noch nicht so ganz weit bin. Das macht vielleicht Sinn. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie, was es für Extras dann noch gibt, wenn man dann irgendwie beide Kampagnen durchgespielt hat. Bestimmt schaltet sich ja noch irgendwas frei. Das können wir an dieser Stelle, glaube ich, die Frage können wir, glaube ich, nicht beantworten. Da müsst ihr mal euer Google-Fu einsetzen, ob da noch Extras kommen. Könnte ich mir aber vorstellen, dass da vielleicht noch was kommt.
Sagen wir zumindest auch mal so, wer auf der PlayStation spielt, wer gern Trophäen sammelt, sollte sich das überlegen mit dem zweiten Durchgang.
Ja, ist es knallhart oder?
Nee, aber man braucht es. Also ich glaube, ich bin mit, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Trophäen da rausgekommen, aber viele kann man nur mit dem zweiten Durchgang zusammen schaffen. Deswegen, wer Platin haben möchte, muss das machen. Und für die anderen ist es halt, ich finde das nochmal eine nette Motivation, auch den zweiten Strang nochmal zu spielen, weil man auch mit den Trophäen nochmal belohnt wird, das zu machen.
Ah, Witz, ja, interessanter Hinweis für Leute, die gerne Trophäen sammeln, ja. Ja, cool, Annika, vielen, vielen Dank, dass du mit mir über Scarlet Nexus gesprochen hast. Also, Scarlet Nexus nochmal abschließend, gibt's für alles, für PS4, für PS5, für Xbox, Konsolen, das kann man das so sagen? Die Xboxen gibt es jetzt auf jeden Fall.
Ja.
Nur nicht für Switch, oder?
Nee.
Noch nicht.
Aber das ist vielleicht auch ganz gut so.
Ja, also ich glaube, also das ist auch so ein Ding, das weiß man bei Namco nie so hundertprozentig, weil die haben auch viele Switch-Ports in letzter Zeit gemacht von Spielen, wo man immer dachte, die bleiben nur auf den großen Konsolen, in Anführungsstrichen. Also die haben dann auch von Dragon Ball Switch-Port gemacht und von einigen Sword Art Online-Spielen und so. Deswegen halte ich nicht für unwahrscheinlich, dass es vielleicht irgendwann nochmal kommt. Aber jetzt aktuell sind es tatsächlich diese großen Konsolen. Aber wir beide würden jetzt auch allein wegen der Ladezeiten allein schon zu der großen zu der PS5 oder Xbox-Version. Also wenn ihr eine PS5 bekommen habt, dann holt es am besten dafür.
Auf jeden Fall.
Cool, cool. Annika, wo finden wir dich denn im Internet?
Also meine Artikel bei PlayCentral größtenteils oder P3 und auf Twitter bin ich sonst auch zu finden und tausche mich auch sehr gerne nochmal über Scarlet Nexus aus.
Ja, dann wie ist dein Twitter-Handle?
Ich glaube, der ist AnnikaMZL.
Den tun wir dann aber dann in die Beschreibung nochmal rein. AnnikaMZL. Anime-Spiele sind so dein Metier, oder?
Ja, kann man schon so sagen. Zumindest das, wofür mein Herz so am meisten schlägt.
Interessant. Also so Spiele wie Neo, This World Ends With You und so, solche Sachen, das ist dann schon, oder eher nicht?
Habe ich auch im Auge. Also meine Lieblingsspieleliste führt auf jeden Fall Persona 5 an.
Ja.
Und ich bin auch großer Pokémon-Fan. Hier Nier Automata. Das habe ich jetzt, wenn man gefragt wird, vergisst man immer so gerne, was man noch so gespielt hat. Ne?
Ja, ich kenne das.
Astral Chain, das hat mich tatsächlich auch mit Scarlet Nexus erinnert.
Oh, perfekt. Annika, warum warst du nicht eher zu Gast hier bei Insert Moin? Endlich mal eine Person, die Astral Chain gut findet. Ich liebe Astral Chain, das ist so geil.
Müssen wir so nochmal drüber quatschen.
Wirklich, das ist so unterschätzt, dieses Spiel. Ich kenne auch total viele, die das angefangen haben zu spielen und sagen, das ist voll langweilig, ich komme mit der Steuerung nicht, kann sich nicht. Was stimmt mit euch nicht?
Nee, das war schon echt cool. Hatte ein ganz anderes, aber auch ähnlich schnell und ähnlich cooles System. Also,
ja, mega. Ja, stimmt. Astral Chain, also ich würde, ja, oh, das ist interessant. Da ist schon eine Verbindung da. Es ist schon eine Verbindung da zu Scarlet Nexus ein bisschen. Das stimmt. Erinnert ein bisschen daran. Ah, großartig. Alles klar, cool. Annika, das nächste Character-Action-Game, das sollten wir hier auf jeden Fall bei Insert mal besprechen. Du bist schon jetzt eingeladen.
Cool, vielen Dank, bin dabei.
Sehr cool. Dann vielen Dank, Annika, und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Ciao.
Ciao.